halte Big Data für ein seit Jahren gepflegtes Agentur-Bullshit-Bingo-Buzzword. Big Data ist nichts ohne die Analyse selbiger. Big Data kann immer nur der Anfang sein. Smart Data muss immer das Ziel sein. Wenn ich ein Land unternehmerisch sehen würde, ja, wie eine große Company, die Volkswirtschaft desselbigen, dann sehe ich doch verdammt zu, dass meine potenziellen Mitarbeiter in der Zukunft auf die allerbeste Art und Weise mit den besten Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, ausgebildet werden. Schlimm genug, dass wir erst eine Pandemie brauchen, damit auf einmal wieder der große Aufschrei losgeht. Ja? Wir mussten so eine bekloppte Data-Miner-Klitsche mit Cambridge Analytica bekommen, damit die Leute begreifen, was soziale Netzwerke machen. Wir brauchten eine Pandemie, dass wir wissen, dass man mit der Kreidetafel offensichtlich nicht so toll Homeschooling machen kann.
Das hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen von den handelnden Personen ab. Und einer deiner Lieblingssprüche ist ja, the future belongs to the geeks, nobody else wants it. Hattest du ja auch in den letzten 4 Jahren viel mit Managern zu tun und Managerinnen hoffentlich auch. Hast du das Gefühl, die wollen das mittlerweile?
Dieser US-amerikanische Pragmatismus, gepaart mit diesem deutschen Perfektionismus und der kindlichen Begeisterungsfähigkeit für neue Technologien der Asiaten. Ja, dann rockst du jede Industrie vom Teller. Also was soll dann noch passieren?
So, einmal zumindest um den halben Globus gehen wir jetzt, und zwar nach Taipei zu Sascha Pallenberg, der zu später Stunde mittlerweile schon, aber noch nicht so spät, wie es heute werden wird, mit uns verbunden ist. Und wir reden über Smart Data. Hallo, Sascha.
Hallo, Frank, grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist und mit uns ein bisschen redest über ein Thema, was schwierig ist. Jeder hat schon mal gehört, jeder hat irgendwie eine Ahnung, was Daten sind, aber so richtig greifbar ist das halt nicht. Früher hat man immer von Big Data geredet, jetzt redet man von Smart Data. Was ist der Unterschied aus deiner Sicht? Welche Erkenntnis ist auf diesem Weg passiert von Big nach Smart?
Ich halte Big Data für ein seit Jahren gepflegtes Agentur-Bullshit-Bingo-Buzzword. Jegliche Form von Effizienzsteigerung oder Analysen durch Mathematik. Ich sag mal, seitdem die ersten Muscheln von der einen Seite in die nächste, zur anderen Seite geschoben wurde, war im Grunde genommen Big Data gewesen. Ja, wenn ich im Römischen Reich 150 Jahre vor Christus eine Volkszählung durchführe, ist das erstmal Big Data. Sagt ja nicht mehr und nicht weniger aus, als dass man offensichtlich viele, viele, viele Zahlen erfassen möchte. Egal, wie man diese Zahl definiert, was es dann sein soll. Das ist erstmal Big Data. Das wurde dann irgendwann mal, glaube ich, so ein Kampfbegriff. Ich würde sagen, so vor 20, 25 Jahren ist es auch, glaube ich, gesellschaftlich anders aufgeschlagen. Es hat vor allen Dingen mit einer, glaube ich, sehr eingängigen IBM-Marketing-Kampagne damals zu tun gehabt. Ne? Diese blauen Fernsehjingle, die immer liefen, wo dann irgendwo erzählt wurde, Sören Lachsfischer aus Schweden auf einsamer Insel kann jetzt dank Big Data in der ganzen Welt und ganz effizient arbeiten und verkaufen und whatever.
Ja.
Das ist so die eine Sache. Daten einsammeln, alles schön und gut. Ja, das ist so das klassische Hoarding-Prinzip erstmal. Es gibt ja Menschen, die sammeln, was weiß ich, Überraschungsei-Figuren. Das kann ganz, ganz toll sein für die persönlich. Und dann kommen andere Menschen durch die Tür und sagen, was machst du einfach mit den ganzen Überraschungsei-Figuren? Hm. Und die sagen dann meistens, ja, ich guck mir die an und finde die toll. Und dann ist es genau der große nächste evolutionäre Schritt, der passiert. Was ist der nächste Schritt heraus nach dem Sammeln? Zu sehen, was ich damit mache und wie man das nützen kann. Das mag bei den Überraschungseifiguren-Sammler für die persönliche Erquickung sein und fürs Gemüt. Das mag für die Firma sein, die wahnsinnig viele Daten einsammelt, vor allen Dingen, um zu erkennen, was diese Daten ihnen denn mitteilen können. Was kann ich damit machen? Mal davon abgesehen, dass ich auf einmal ganz, ganz viele da habe. Bedeutet, dass ich diese Daten vielleicht aus einer Perspektive der Effizienzsteigerung potenziellen betrachten möchte? Geht es mir erstmal darum, überhaupt mal einen Bestandsstatus quo aufzustellen? Wenn jemand, wenn jemand durchs Lager geht und schaut, was habe ich denn da alles so im Moment auf Lager? Oder kann es sogar dazu führen, dass mit der richtigen Herangehensweise und mit der richtigen Perspektive auf diese Daten es zu völlig neuen Erkenntnissen führen kann, die ich vorher nicht mal ansatzweise hatte? Zum Beispiel, ich mache eine Pizzeria an einer vermeintlich belebten Kreuzung auf, stelle aber fest, dass da Menschen herlaufen, die überhaupt keinen Bock auf Pizza haben, sondern dass eine Currywurstbude viel, viel besser laufen würde, weil basierend auch vielleicht aufs Einkommen und den generellen lokulischen Vorlieben Menschen da lieber Currywurst, Pommes, Mayo essen wollen. Hm. Das ist dann auf einmal, glaube ich, in dem Moment Smart Data. Und mit Smart Data, ich glaube, Big Data ist nichts ohne die Analyse selbiger.
Ja.
Big Data kann immer nur der Anfang sein. Smart Data muss immer das Ziel sein.
Was glaubst du denn, auf welchem Level wir so gerade sind? Also sind wir noch mehr bei den Überraschungseiern? Oder wo könnte man schon sagen, da wird es zumindest, und das würde ja schon reichen, ein bisschen smart?
Mhm. Okay, das ist natürlich auch wiederum von Branche und Industrie zu Industrie extrem unterschiedlich. Wenn man sich, deswegen habe ich auch gerade dieses Beispiel angebracht, das ist eine ganz, ganz wunderbare Brücke, ne? Also mit dieser Pizzeria oder mit der Currywurstbude. Telcos, auch in Deutschland, große Telekommunikationsunternehmen sind schon, ich würde mal sagen, so nach fast einer knappen Dekade, wenn nicht vielleicht sogar noch länger, zumindest weiß ich es, seit etwa einer Dekade in der Lage, dir extrem detailgenau zu sagen, welchen Kundenstrom du in den Innenstädten hast, basierend auf den Bewegungsdaten, basierend auf den Daten ihrer Kunden, auf den Kundendatensätzen, die durchaus sehr komplex sein können, können sie dir relativ genau sagen, passt mal auf, du machst vielleicht dein Schuhgeschäft besser in dieser oder jener Straße auf. Und viele Firmen haben das dann natürlich entsprechend anonymisiert, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, harte persönliche Datensätze abzugeben, aber entsprechend anonymisiert und natürlich hochskaliert auf Masse haben die diese Datensätze im Angebot und monetarisieren selbige auch. Und das, wie gesagt, nicht erst seit gestern.
Jetzt ist da so eine gefühlte Diskrepanz zwischen den Daten, die es gibt und selbst was man sich so ohne viel Wissen vorstellen kann, wie man Daten auswerten kann, was die einem erzählen. Und auf der anderen Seite die quasi fast aggressiv schlechten Empfehlungen, die man so kriegt bei Amazon und Co. Ist das, das war so meine Überlegung auch im Intro, ist das Absicht oder warum ist das so schlecht? Warum ist das so asynchron im Sinne von die Möglichkeiten einerseits und die Realität andererseits, die dann gar nicht so ist, wie du es gerade beschrieben hast?
Ich glaube, das größte Problem, insbesondere im Netz und wenn es darum geht, Tracker-IDs von der einen Werbeplattform zur nächsten weiterzureichen, Cookies aufzumachen für Plattformen, generell so Customer Journeys zu verfolgen, liegt vor allen Dingen daran, ich glaube, wir haben das alles schon mal erlebt, wir haben mal irgendwie ein Produkt gekauft und dann sehen wir auf einmal für das Produkt, was wir gerade gekauft haben, für die nächsten 3 Wochen die Werbeeinblendung. Und du denkst dann auch, hey,
ich habe es ja schon gekauft.
Soll ich jetzt nochmal?
Ja. Genau.
Ja. Ja, da sieht man einfach, wie auch Dump Data aussehen kann. Und, nein, ich würde es nicht mal sagen, dass es Dump Data ist, aber die Analyseform ist Dump. Man sieht, wie eindimensionales stattfindet, wie wenig Gedanken sich darüber gemacht wird und wie auch die technischen Limitierungen im Moment noch sind. Ja.
Aber gibt es die denn tatsächlich noch? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass man noch technische Limitierungen hat oder hat das mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und dieser Algorithmen auch so ein großes anderes Buzzword, hat das damit zu tun? Also sind wir wirklich noch nicht weiter oder gibt es so Ausnahmeerscheinungen bei Firmen, die da schon viel weiter sind?
Ich meine, den Klassiker, den man in diesem Fall ranholen könnte, wäre der vermeintliche Cambridge Analytica-Skandal, der bei aller Liebe nie ein Skandal gewesen ist, sondern knallharte, offenbarende Realität, die aufgrund der medialen Berichterstattung jeden eigentlich mal so richtig ins Gesicht geschmissen wurde, der es eh schon wusste. Das ist eigentlich der eigentliche Skandal, dass man sich vorher nicht schon viel rigoroser hier positioniert hat. Es gibt ja sehr, sehr schöne Seiten im Netz, die in dieser Zeit auch so hochgepoppt sind, auf denen du dich mit deinem Facebook-Profil eingeloggt hast und dir basierend auf deinen Likes, basierend auf deinem Freundesnetzwerk, die Dinge, die du geschrieben hast, Fotos, die dir hochgeladen, eine relativ zutreffende Analyse deiner Persönlichkeit und deiner Interessensgruppen geliefert haben. Und das innerhalb von wenigen Sekunden.
Ja.
Und das ist dann im ersten Moment offensichtlich für viele Leute sehr, sehr anstrengend zu begreifen, was diese Netzwerke mit ihren Daten machen, wie sie zum allerersten Mal erkennen, dass dieser durchgeleierte Spruch des, wenn was kostenlos ist, bist du das Produkt, der gefühlt auch seit Dekaden umherschwirrt, auf einmal so wirklich eintritt, ja, und du das schwarz auf weiß sehen kannst und du dir denkst, wow. Mhm. Aber ich habe das immer so versucht zu erklären, wenn du vor 600-700 Jahren in einem Dorf gelebt hast mit 150 Einwohnern und du dich mit den gleichen Leuten immer wieder auf dem Feld getroffen hast und in der einzigen Kneipe, die es am Ort gegeben hast und dich kontinuierlich ausgetauscht haben, das waren im Grunde genommen deine analogen Cambridge Analyticas, das waren deine analogen Facebooks und Twitters und YouTubes und Googles und Apples und wie sie alle heißen dieser Welt gewesen. Das hat sich ja nicht großartig verändert. Man hatte immer, oder viele Menschen haben offensichtlich gemeint, dass sie in einer vermeintlichen Anonymität im Netz leben würden. Und die hat es ja in der Form nicht gegeben. Ob du da dich jetzt Tony Maroni 74 nennst, hatte erstmal mal von diesem Nickname abgesehen keine großartige Auswirkung auf deinen Datensatz. Weil ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Es sei denn, du bist wirklich jemand, der sich sagt, okay, für genau diese oder jene Netzaktivitäten habe ich einen eigenen Rechner, da ist alles nur mit Nicknames drauf. Da lasse ich nur ein VPN oder irgendeinen Proxy mit noch ein paar Wingates dazwischen rund um die Welt laufen. Versuche alles möglichst zu verschleiern und versuche nach wie vor nur in so einer Nickname-Welt zu leben. Das kostet aber, glaube ich, sehr, sehr viel Anstrengung. Das lässt vielleicht auch durchaus hier und da auf multiple Persönlichkeiten dieser Person hinschließen. Und ich glaube, das machen die allerwenigsten, beziehungsweise das macht so gut wie niemand, es sei denn, der hat irgendwie ein professionelles Interesse und vielleicht ein Interesse, was sich nicht unbedingt so im gesetzlichen Rahmen bewegt.
Ja.
Aber für Otto-Normal-Userin war, glaube ich, genau das mal wieder so ein Wake-up-Call, so ein wichtiger. Wobei, jetzt mal ganz ehrlich, es interessiert ja heute niemanden mehr.
Das ist ja so ein bisschen das Problem. Einerseits nicht wissen und andererseits zu faul sein, sich darum wirklich zu kümmern. Ne? Also die Bequemlichkeit, die damit verbunden ist, die fängt ja bei uns selber an. Ne? Wo wir das eben wollen oder wo wir nicht lesen, sozusagen, was mit unseren Daten passiert. Und ja, leider wahrscheinlich uns auch dann gar nicht mehr wundern und die Bequemlichkeit obsiegt.
Ja.
Du könntest uns vielleicht ja mal einen Einblick geben. Ich meine, du bist ja bekennender Autofan. Und vielleicht kannst du uns ja mal aus dieser Warte Beispiele oder so einen Überblick geben, was ja Datenanalyse und Algorithmen etc. tatsächlich in der Lage zu leisten sind. Am Beispiel der Automobilindustrie oder an Autos, autonom fahrenden Autos und dergleichen.
Sehr gerne. Wenn man sich anschaut, wie sich Fahrassistenzsysteme entwickelt haben, na, das geht zum Teil, also wenn du, glaube ich, so richtig ausholst, dann müsstest du bis zu, ich meine, die war 39 gewesen, bis zur Weltausstellung New York 1939 zurückgehen. Das ist ein amerikanischer Architekt und Futurist gewesen, der die Stadt der Zukunft sich vorgestellt hat. Die nannte sich übrigens Futurama, wie die gleichnamige Zeichentrickserie. Und der eine Stadt sich vorgestellt hat, in der Autos halt autonom fahren. So knapp zwei Dekaden später, ein bisschen weniger als zwei Dekaden später, kam die erste, ich meine, es war GM gewesen, Cruise Control, also Tempomatensysteme raus. So die ersten Experimente mit Spurhaltesystemen gingen so in den 70ern los. Ich glaube, der ganz, ganz große Sprung kam 85, 86. Das war das sogenannte Project Prometheus oder VAMOS. Das war eine Kooperation von Mercedes-Benz und das war Diekmann, ein Professor an der Uni Aachen. Die haben 86 so ein, ich glaube, es war ein Sprinter, umgebaut und in Deutschland auf einem abgesperrten Autobahnstück voll autonom fahren lassen. Also das, was wir heute unter Level 5 Autonomität verstehen würden. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das hat eine ganze Menge damit Objekterkennung zu tun und wo bist du auf der Straße. Und aber dann siehst du immer noch, wie lange das zum Teil dauert. Also die ersten Assistenzsysteme, die einen so eine gefühlte Autonomität schon vermittelt haben, kamen so Ende der 90er Jahre in der Premium- und Luxusklasse an den Markt. Und dann ging das irgendwann mal so, ich würde sagen, in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts wurde es auch ein ganz, ganz starkes Marketinginstrument. Also ich sag mal so, ab 2013, 2014 haben alle Hersteller davon geredet, dass 2020 das Jahr des autonomen Fahrzeugs ist. Dass wir vollautonom fahrende Fahrzeuge haben, mussten dann aber feststellen, dass sie durch die Bank weg alle den Mund viel zu voll genommen haben, zum Glück. Denn selbst etwas, was sich nahezu anfühlt wie ein Robofahrzeug, ist, wenn du jegliche potenzielle Aktion, Reaktion, dieses Fahrzeug Interaktion mit seiner Umwelt bedenken muss und für alles eine Lösung haben muss, immer noch ein Anfang gewesen. Also was heute zum Beispiel schon sehr, sehr gut, was sehr, sehr gut möglich ist, ist, dass man in so praktisch Geofencing-mäßig in bestimmten Bereichen, in bestimmten Anwendungsszenarien sehr, sehr gut schon ein automatisiertes Fahren abbilden kann. Das kann beim Parken sein, das kann in Stop-and-Go-Verkehr, Stausituationen sein, das kann in, ja, wie ich schon gerade sagte, so Parkhäuser, Valet-Parking, das machen Bosch und Mercedes schon seit Jahren. Jetzt, ich glaube, mit der neuen S-Klasse, Audi hat das mit dem A8 versucht, in Level 3 reinzukommen. Mit der neuen S-Klasse versucht man das, glaube ich, bei Mercedes. Aber es gibt natürlich auch experimentelle Fahrzeuge. Wenn du dir das bei Google anschaust, was Waymo da macht, wenn man sieht, welche Plattform Uber getestet hat, was General Motors mit Cruise macht, das ist extrem spannend. Und letztendlich ist es ja etwas, und das ist eigentlich genau auch das große Thema dieser Sendung, Smart Data. Letztendlich ist es die Analyse, die Echtzeitanalyse mit der entsprechenden Performance, diese auch lokal durchführen zu können. Das ist nicht so ohne, denn man benötigt, um dieses autonom fahrende Fahrzeug auch wirklich und die Datenströme auch verarbeiten zu können und analysieren zu können, einfach ordentlich Rechenleistung. Auch das war über viele, viele Jahre nicht vorhanden, auch wenn gewisse Hersteller meinten, sie hätten die. Nein, war wirklich nicht so. Ich glaube, wir sind jetzt am Punkt, dass die Rechenleistung zur Verfügung ist, und wir sind an dem Punkt, wo viele Hersteller erkannt haben, was dafür nötig ist. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das ist zum einen, an einen Punkt zu kommen, wo man von vornherein erstmal sagen kann, das ist sicherer, als wenn jemand manuell fährt. Ja, und du kannst nicht sagen, 99,99999%ige Sicherheit. Jetzt, ich habe, glaube ich, 4 Stellen hinterm Komma genannt. Wenn wir das mal hochskalieren auf ein paar Millionen Fahrzeuge, wo jedes Auto am Tag 100 Kilometer fährt und du bist bei einer 99,9999%igen Sicherheit, dann kannst du dir relativ schnell ausrechnen, wie oft es am Tag knallen wird.
Ja.
Ja? Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein emotionales Problem für Menschen, weil ja auf einmal das nicht vom Menschen gesteuerte Fahrzeug da irgendwas verursacht hat. Eine Maschine verursacht irgendetwas und das ist dann auch ganz anders aufgeladen. Also, um jetzt wieder zurückzukommen, sorry, dass ich so aushole, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, um das zu verstehen. Um das auszuschließen, müssen Redundanzen hergestellt werden. Und Redundanzen, das kennt jeder vielleicht von zu Hause, beziehungsweise das macht jeder zu Hause nicht. Eine Redundanz ist zum Beispiel, ein Backup von seinen Daten zu haben, also persönlich.
Ja.
Ja? Das kann man sich mit einer kleinen externen Festplatte auf ganz simpel hinstellen. Das kann man mit einem NAS-System und einem vernünftigen RAID dabei, wo man dann doppelt oder dreifache Backups hat und so weiter. Ne? Das sind Redundanzen. Also, wenn mir Festplatte A ausfällt, habe ich noch Festplatte B. Und wenn die ausfällt, habe ich noch C und D. Und in der Zeit, wo A und B ausgefallen sind, kann ich A und B schon mal austauschen, wieder frische reinmachen, das Backup wieder draufpacken, während C mir den Hintern rettet beziehungsweise meinen Daten rettet. Ganz einfach gesagt, Redundanz. Und wenn wir es beim autonomen Fahrzeug sehen, dann ist die Redundanz über verschiedenste Sensoren hergestellt, aber nicht alleine nur über Sensoren. Also bei einem modernen Auto hast du zig Kameras drumherum. Du hast kurz, mittel, manchmal sogar etwas längere Radars. Du hast einen LiDAR oben noch auf dem Dach vielleicht, auf so einem Knubbel drauf, der sich so einen 360-Grad-Laser-View gibt, was extrem wichtig ist. Und du hast dann in dem Fall auch noch hochauflösende Kartenmaterial zur Verfügung. Und du sitzt natürlich auf einem Datenschatz. Ja, auf dem Datenschatz, was dir deine Versuchsflotte über all die Jahre eingefahren hat. Ne, bei Google ist das zum Beispiel so, alleine digital testen die, ich glaube, so seit, also bestimmt schon seit 6, 7 Jahren, 4, 5, 6 Millionen Kilometer am Tag auf ihren Server. Also diese Kombination aus diesen verschiedenen Daten zusammenzupacken mit der Rechenperformance, die man hat, und dann zu sagen, okay, in Situation A verhältst du dich X, in Situation B verhältst du dich Y. Wenn A, B kommt, machst du X, Y. Also wie gesagt, diese sämtlichen potenziellen Reaktionen und vor allen Dingen Entscheidungsfindungen, die da stattfinden, das zusammenzubringen. Und da kommen halt diese, da kommt es ganz, ganz stark darauf an, nicht nur rein diese Daten, die man hat, ja, das ist, um ein gutes Beispiel zu nennen. Nvidia hat vor 4, 5 Jahren, meine ich, war das so gewesen, mal ein Versuchsfahrzeug, das nannte sich BB-8, wie dieser Roboter von Star Wars, dieser Runde. Und dieser BB-8 hat das Fahren gelernt, indem er einfach einem anderen Fahrzeug hinterhergefahren ist. Ja, also da wurde keine einzige Zeile Code für geschrieben, um dem das Fahren beizubringen. Ja. Natürlich die Plattform, um Machine Learning überhaupt antreten zu können. Aber ansonsten ging es nur darum, folge diesem Fahrzeug und lerne daraus. Das ist also das Grundprinzip. Und dann sind die natürlich mit dem an Baustellen vorbeigefahren etc. pp. Das machen die dann halt ein paar Monate. Und ich wette, jeder unbedarfte Mensch, der sich mit der Thematik nicht auseinandersetzt, setzt sich rein und sagt so, boah, das gibt's ja gar nicht. Das fährt ja alles von selber. Ja. Das funktioniert ja. Und das ist, glaube ich, dieser Trugschluss, den viele Menschen haben, dass das dann bedeutet, okay, das fühlt sich im ersten Moment so an und gut, aber es muss sich halt nicht für alle Situationen so anführen. Also, um das nochmal einmal den Doppelstrich drunter zu machen, die Kombination aus verschiedensten Datenquellen zusammenzubringen, situationsbedingt in den passenden Kontext zu setzen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dafür braucht man sehr, 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 unter anderem sehr, sehr, sehr viele Daten. Aber nochmal, das ist wirklich hier nur ein Teil dieser Gesamtgeschichte. Weil Redundanzen finden statt, zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast ein Fahrzeug, das, sagen wir mal, hat 8 Kameras und vermeintlich würdest du da alle, du fährst Richtung einer Kreuzung, aber auf der linken Seite steht noch ein Fahrzeug, was den Kameras, die auf der Höhe vielleicht, mittlere Höhe der Tür angebracht sind, den Blick verwehrt auf das, was dahinter ist. Das ist ja wie bei uns. Das können wir dann auch nicht sehen. Ja. Weil du dann aber zum Beispiel die Möglichkeit hast, das zu kombinieren mit so einem Laserradar, ja, oder du kannst es vielleicht auch kombinieren mit deiner hochauflösenden Karte. In dem Fall natürlich nicht, weil das ja eine dynamische Situation ist. Die hochauflösende Karte etwas sehr, sehr Statisches darstellt. Dann hast du die Möglichkeit, viel sicherer, viel genauer so eine Situation einzuschätzen. Und ich glaube, dass viele Hersteller erkannt haben und aufgrund dessen auch erkannt haben, dass sie noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Sorry, dass das jetzt so ein irrer Monolog geworden ist, aber es ist echt ein komplexes Thema.
Ja, ich finde, danke dafür, weil das hat relativ gut deutlich gemacht, wie groß die Herausforderungen sind natürlich. Und dass zumindest nach meinem Dafürhalten jetzt die Automobilindustrie, dadurch, dass es ja auch mobil und in Echtzeit, wie du es beschrieben hast, da schon sehr weit ist. Auf der anderen Seite, also ich, um das auch anzumerken, ich glaube, mit der Bitte um Bestätigung, ich meine, der Mensch ist doch quasi rein unfallmäßig schon deutlich schlechter als die Maschinen, oder? Auch wenn wir das von den Maschinen natürlich diese 99,4 mal 9% nicht akzeptieren würden, aber die Menschen fahren doch schlechter Auto, oder? Jetzt schon. Ist das so?
über alle Szenarien hinweg gesehen, könnte sich, glaube ich, jeder vermeintliche Experte mit einer Aussage dazu nur in die Nesseln setzen. Ich halte es für töricht, dies zu tun. Es gibt Firmen, die nutzen das als PR und als Marketing. Es gibt vermeintliche Autoexperten, die seit vielen, vielen Jahren in den Medien stattfinden, die das wiederkauen. Das sagt eher mehr über diese Firmen wie auch über diese Experten aus. Ich halte das für eine Katastrophe, das zu sagen. Nochmal, also um es mal ganz einfach zu sagen. Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren moderne Autos und seit wie vielen Jahren Fahrzeughersteller Autos im Portfolio haben, die theoretisch in einem Autobahnszenario ohne Probleme autonom fahren können. Ja. Wenn wir jetzt mal die Komponente Gesetzgebung und die Komponente Versicherungswirtschaft außen vor lassen, das ist nämlich auch nochmal nicht so ohne. Übrigens, eine der Branchen, die mit auf einen der größten Datenschätze überhaupt sitzt.
Ja.
Ich bin Berufsoptimist, aber ich bin wirklich vorsichtig. Ich hab Entwicklung erlebt, ich hatte das große Glück, verschiedenste Plattformen zu erleben, also vom kleinsten Zweisitzer wie so ein Wemo-Ding, wo überhaupt kein Lenkrad mehr da ist und in der Mitte so ein dicker roter Knopf, so ein Notabschalteknopf, den du drücken kannst, bis hin fast Rennwagen von Audi bis Versuchsplattformen von Mercedes, Busse, LKWs, People Mover, die auf Flughäfen mit 8 Leuten, die so aussehen wie so aus Legostein gebaut, durch die Gegend fahren. Und ich habe die Chance gehabt zu erleben, wie dynamisch die Entwicklung ist. Und was das, ich gebe dir mal ein Beispiel auch hier wieder. Bei Mercedes gab es mal so ein Autonomous Driving Programm, wo man mit dem Entwicklerteam diverse Kontinente abgefahren und diverse Städte, in denen es ganz, ganz, ganz besondere, spezielle Szenarien gibt. Und ich war mit denen in Australien gewesen, in Melbourne. Und in Melbourne, das gibt es wirklich, ich meine, es gibt es echt nur in dieser Stadt. Also zumindest gibt es nur in Australien, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur in Melbourne gibt. Mhm. Gibt es einen sogenannten Hook-Turn. Was bedeutet ein Hook-Turn? Wenn du nach rechts abbiegen willst, musst du erstmal nach links abbiegen.
Okay.
Hört sich ganz komisch an, ne? Aber die haben ja wie in England den Verkehr genau andersherum. Ja? Das heißt, ich muss immer auf die Seite dazu kommen, erstmal links abbiegen und mache dann eine 180 Grad, einen U-Turn, um rechts abzubiegen. Das weiß ja jetzt erstmal niemand. Du kannst ja jetzt relativ schlecht mit dem Datenschatz, den du dir in Europa oder Nordamerika etc. pp. Besorgt hast, dann sagen, okay, komm, Feuer frei, hier, da habt ihr die neue S-Klasse, fahrt mal schön durch Melbourne durch. Und dann kannst du dann die Uhr danach stellen, wann das da zum ersten Mal knallt. Hm. Oder wie, wenn wir uns über Objekterkennung unterhalten. Was ist denn, wenn da ein totes Wombat auf der Straße liegt. Ja. Hm. Ist das etwas, wo ich Vollbremsung mache, rechts oder links dran vorbeifahre oder drüber fahre?
Ja.
Das können durchaus auch ethisch-moralische Entscheidungen sein, die nicht so ohne sind. Und, also das Thema ist so komplex. Ich finde es durch die Bank weg extrem erschreckend, wie da öffentlich drüber diskutiert wird, mit wie wenig Fingerspitzengefühl darüber diskutiert wird. Weil ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Fahrzeuge dann irgendwann mal in eine Situation kommen, die dann durchaus medial ausgeschlachtet werden kann. Und das tut dann der gesamten Branche und den gesamten Entwicklern einfach nicht gut. Hm. Du musst um ein Vielfaches besser sein als die menschlichen Fahrerinnen und Fahrer.
Ja, also das ist mit Sicherheit die richtige Aussage. Jetzt ist ja offensichtlich, wie wir gerade lernen konnten, dass autonome Fahren etc. eine ziemlich große Herausforderung. Auf der anderen Seite, ich meine, wir reden ja im Rahmen dieser Show über Veranstaltungen von Unternehmen etc., die ja auch massenhaft stattfinden, wo dann auf der anderen Seite die Teilnehmerlisten mit Excel-Sheets und dergleichen beworfen werden. Also die Schere könnte ja nicht größer sein. Wobei das ja, ja zum Beispiel, um Besucherströme auf einem Event zu erfassen, eigentlich eine relativ einfache Aufgabenstellung sein könnte, wo auch nicht gleich immer jemand stirbt. Nur da passiert so fast gar nichts mit den Daten, also weder big noch smart. Wie erklärst du dir das? Du warst ja selber auch oder bist auf genügend Veranstaltungen unterwegs. Wie erklärt sich das, diese Diskrepanz?
Erstmal, ich bin echt totaler Excel-Freak, wirklich. Das muss ich, glaube ich, mal von vornherein sagen. Ich liebe Excel, aber letztendlich ist natürlich die Frage, ob Excel die richtige Plattform ist, um überhaupt nur ansatzweise einen Datensatz zu handeln, der in so einem Szenario anfällt. Es gibt da ganz, ganz spannende Lösungen. Guter Freund von mir, der lustigerweise aus der Overclocker-Szene kommt, ein Kanadier, auch lange hier in Taipei gelebt, hat ein Start-up diesbezüglich. Die installieren Kameras an Messeständen, nochmal auch das wiederum komplett anonymisiert. Und die messen Besucherströme. Die können dann den Standbauern beziehungsweise den Firmen, die sich dort repräsentieren, dann ganz genau sagen, welche Displays funktionieren ihrer Produkte und welche nicht. Und können genau sagen, wie lange die Leute da waren, wie oft sie interagieren mit Standmitarbeiterinnen und Mitarbeitern etc. pp. Also es gibt ganz, ganz tolle Lösungen diesbezüglich. Die wenigsten haben wahrscheinlich bisher davon gehört, was ein bisschen schade ist. Ja, das ist eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was möglich ist. Aber ich meine Güte, das sehen wir auch seit 20 Jahren im deutschen Bildungssystem, zwischen dem, was möglich ist und zwischen dem, was man nutzt. Es ist immer die Frage, wann schaffst du die Strukturen dafür? Und vor allen Dingen, wann schaffst du mal so eine Art von Projekt oder so eine Art von Leuchtturm, damit Menschen überhaupt begreifen, was denn die Vorteile dessen sind. Und das ist das allergrößte Problem. Wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag so zugeballert werden, rund um die Uhr mit Informationen, dann wieder was Neues reinzuschieben, über welches Sinnesorgan auch immer, ist dann erstmal anstrengend. Und wir sind mit zunehmendem Alter nicht unbedingt in einer besseren Position, wenn es darum geht, wieder was Neues zu lernen. Vor allen Dingen auch Neugier für was Neues wieder entwickeln zu wollen. Rein unternehmerisch. Und also rein unternehmerisch ist es natürlich ziemlich dämlich, das nicht zu tun. Genauso, wenn ich... Was mir hoffentlich verziehen wird, wenn ich das in einen unternehmerischen Kontext bringe, wenn ich eine Volkswirtschaft, wenn ich ein Land unternehmerisch sehen würde, wie eine große Company, die Volkswirtschaft desselbigen, dann sehe ich doch verdammt zu, dass meine potenziellen Mitarbeiter in der Zukunft auf die allerbeste Art und Weise mit den besten Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, ausgebildet werden, damit sie mir mittel- und langfristig auch den allerbesten, potenziell besten Ertrag bringen können. Das hört sich jetzt ganz gemein an und irgendwie neoliberalistisch. Ist es überhaupt nicht. Ich versuche das wirklich ganz platt runterzubringen. Mir geht es nicht um eine Privatisierung von Bildungssystemen und so weiter. Überhaupt nicht. Ja, das wäre eine Katastrophe in meinen Augen und eine Bankrotterklärung eines Staates. Aber es geht vor allen Dingen darum zu erkennen, was da für ein Potenzial schlummert. Ja, und wenn ich mich darum nicht kümmere, dann habe ich, glaube ich, eine Position erreicht in den letzten Jahren, 10, 20 Jahren, wo ich ganz klar sagen muss, dass sämtliche Kultusministerien hier vollends versagt haben. schlimm genug, dass wir erst eine Pandemie brauchen, damit auf einmal wieder der große Aufschrei losgeht. Ja? Wir mussten so eine bekloppte Data-Miner-Klitsche mit Cambridge Analytica bekommen, damit die Leute begreifen, was soziale Netzwerke machen. Wir brauchen eine Pandemie, dass wir wissen, dass man mit der Kreidetafel offensichtlich nicht so toll Homeschooling machen kann. Mhm. Man versteht das nicht. Das ist so ein... Das ist, glaube ich, die nächste Variante, wie wir in Deutschland eine Silicon Valley-Attitüde kommen. Ne, des klassischen Start-up-Gedankens des Let it burn. Oder you know, let it burn, fix it later. Erstmal, das geht schon alles irgendwie gut, ja. Und dann kommt halt dieser Tag X. Den haben wir im Moment. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass der gekommen ist. Es wäre mir lieb gewesen, wenn der sich global nicht so katastrophal dargestellt hätte. Die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist ganz klar so. Und wir das vorher begriffen hätten. Jetzt wissen wir es aber einfach. Und ich glaube, dass ne, manchmal muss es erst wehtun. Und manchmal muss irgendein anderer preschen und zeigen, wie es geht.
Ja. Da hast du mit Sicherheit leider recht. Das hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen von den handelnden Personen ab. Und einer deiner Lieblingssprüche ist ja, the future belongs to the geeks, nobody else wants it. Jetzt ja. Hattest du ja auch in den letzten 4 Jahren viel mit Managern zu tun und Managerinnen hoffentlich auch. Hast du das Gefühl, ja, die wollen das mittlerweile oder gilt der Spruch nach wie vor?
Ja, ich glaube schon, dass sie es wollen. Ich glaube aber, dass es immer noch, also ich glaube nach wie vor, dass es eine weitere Generation bedarf, um sich wirklich eine Grundlage zu schaffen, dass dies nicht eine Frage des Wollens, des Ja oder Neins ist, dass sich diese Frage auch überhaupt nicht stellt. Ja, dass wir uns diese Frage stellen müssen, tut mir schon im Herzen weh. Das ist ja, das, auch vor 20 Jahren hätte diese Frage nicht gestellt werden dürfen. Wenn ich ein Unternehmen führe, ist es meine Pflicht, jegliche Szenarien durchzuspielen, jeglichen möglichen Wettbewerbsvorteil technologischer Art, kommunikativer, marketingtechnischer, effizienzsteigernder Art zu nutzen. Ja, ansonsten, sorry, wirst du deiner Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gerecht. Und ich glaube, dass es immer wieder in der deutschen Industrie, auch das ist unfair. Also ich kann da nicht sagen deutsche Industrie, aber was wir verstehen müssen ist, dass insbesondere bei den Führungskräften, die eine Welt ohne oder außerhalb des Konzerns nicht kennen, die niemals unternehmerisch arbeiten mussten, die sich niemals dem unternehmerischen Wettbewerb stellen mussten mit ihrem eigenen Kapital, und nicht jährlich in eine Budgetverhandlung gehen mussten bezüglich eines Budgets, was ihnen zur Verfügung gestellt wird. Nach dem Motto, hier komm, hier hast du den Scheck, was soll ich eintragen? So. Das hast du nicht als Unternehmerin oder als Unternehmer. Und ich habe bei Großkonzernen viel zu oft das Gefühl, dass das bei vielen einfach nicht vorhanden ist. Und das halte ich für töricht und das halte ich für zum Teil für gefährlich, weil hier kannst du ganz, ganz schnell, insbesondere wenn auch der entsprechende Erfolg über viele, viele Jahre da ist, in so ein lustiges Wattebausch-Paradies und mit einem riesigen Reality-Distortion-Field hängen, wo du einfach gar nicht mehr mitbekommst, was da draußen abgeht. Und wenn du das mitbekommst, was da draußen abgeht, ist es dann einfach manchmal schon schwierig, jetzt genau wieder aufzuholen. Und das kostet noch mehr Anstrengung. Und das fehlt mir manchmal. Mir fehlt manchmal, und das ist vielleicht sehr, sehr deutsch, aber nochmal, es hat auch viele, viele Vorteile. Ich glaube, dieser getriebene Perfektionismus, den es in Deutschland gibt, und das kontinuierliche Nörgeln über alles Mögliche, hat diesen Perfektionismus ja auch getrieben, ganz, ganz stark. Immer wieder zu schauen, was zu verbessern. Mhm. Aber was wir in Deutschland oft nicht begreifen, ist, dass wir uns gerne in unseren eigenen Mikrosphären nur fortbewegen und fortentwickeln. Das heißt, die aus der Automobilindustrie gucken bei den anderen aus der Automobilindustrie. Die aus der Nahrungsmittelproduktion gucken bei den anderen, wie die das machen. Die Digitalisierung unserer Gesellschaften schafft auf einmal ganz, ganz andere intermediäre oder interindustrielle Schnittmengen, die es so vorher nicht gegeben hat. Daten haben da auch ganz, ganz viel mit zu tun. Ja. Und da muss ich mich anders positionieren, anders drauf einstellen und anders bereit sein zu lernen. Und übrigens auch anders bereit sein, mal auf die Nase zu fallen und Fehler zu machen. Fehlerkultur intern und extern auf lustigen Ich-bin-auch-da-Veranstaltungen zu predigen, sie selber dann aber im Nachhinein nicht zu leben und nicht den Mut haben, mal hier und da auf die heiße Herdplatte zu fassen, im übertragenen Sinne. Ja. Das wird dich nicht weiterbringen. Ja. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ich wünsche mir immer so diesen... Dieser US-amerikanische Pragmatismus gepaart mit diesem deutschen Perfektionismus und der kindlichen Begeisterungsfähigkeit für neue Technologien der Asiaten. Ja, dann rockst du jede Industrie vom Teller. Also was soll dann noch passieren? Das sind sehr, sehr pauschale Aussagen. Ich bin mir sicher, mit einem umfangreichen Smart Data Satz könnte man das herausfinden, dass das durchaus stimmt.
Das glaube ich auch. Vor allem ist es ein gutes Bild sozusagen, um das zu vermitteln, so wie du es gerade gemacht hast. Jetzt können wir dieses Gespräch nicht führen, ohne über Datenschutz zu sprechen.
Ja.
Schutz von Daten, Datenschutz, wie auch immer man das sieht, das ist ein wesentliches Element. Da gibt es ja sozusagen auch größere Lager. Ne? Und wir in Europa oder vor allem in Deutschland mit der DSGVO und all diesen Dingen. Wie siehst du das, was Besitz von Daten anbelangt und den Schutz von Daten und die Zugehörigkeit von Daten und vor allem das Bildungsniveau, was Daten anbelangt, der Menschen? Was du ja auch eingangs erwähnt hast. Wie stehst du zu diesem Thema, Datenschutz? Ja. Wäre eine eigene Sendung wahrscheinlich, ne?
Ja, ganz genau. Ich glaube, es gab zwei Radikale oder zwei extreme Positionen. Nicht radikal und auch extrem ist auch vielleicht nicht richtig. Aber ich sag mal, zwei Positionen. Zum einen die Jubelstürme Richtung Daten sind das neue Öl. Und zum anderen, dass wir müssen wirklich der Datenschutz das oberste Prinzip. Beide Positionen kamen mir sehr binär vor, ohne die Möglichkeit, auch hier Grauzonen zu schaffen. Und ich glaube, in Deutschland sieht man das ganz, ganz gut, auch wiederum während Covid-19. Wie lange, also die Corona-Warn-App ist sehr, sehr stark davon beeinflusst, welche datenschutzrechtliche Bedingungen man an selbige gestellt hat. Nichtsdestotrotz war ich, begeistert, wie Kritiker sich einbringen konnten wie man sich auch darauf eingelassen hat, hier andere Meinungen zu hören. Letztendlich hat es Zeit gekostet, letztendlich hat es Geld gekostet, letztendlich hat die Art und Weise, und ich bin hier wirklich sehr bedacht, ob der Worte, die ich dafür wähle, aber letztendlich bin ich fest der Meinung, dass es Leben gekostet hat. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo wir uns in Zukunft überlegen müssen, was das höhere Gut ist, zumindest temporär. Ist das höhere Gut, Daten zu schützen, persönliche Daten, Bewegungsdaten, Kontaktdaten zu schützen in einer Situation, in der jeder potenzieller Überträger einer wiederum potenziell tödlichen Krankheit sein kann. Angesichts von knapp 60.000 Covid-19-Opfern in Deutschland ist meine Position da sehr klar. Ich lebe hier in einem Land, Taiwan, mit etwas mehr als einem Viertel der Einwohner der Bundesrepublik. Wir haben hier 8 Covid-19-Tote. Wir haben im Moment 75 aktive Fälle. Mhm. Und ich glaube, dass wir, obwohl Taiwan eine extrem tolerante, freie Gesellschaft ist, mit einer lebhafte Demokratie ist, ich glaube, wir haben hier die bessere Entscheidung getroffen. Dass wir ein klein bisschen Freiheit in Bezug von Tracking, Bewegungsdaten, Sharen etc. pp. Abgeben, damit diese Gesellschaft hier weiterleben kann. Es gab hier keinen Lockdown. Hier sind keine Schulen zugemacht worden. Mhm. Und ich glaube, das muss man abwägen können. Deutschland hat hier eine andere Position eingenommen. Das ist übrigens, glaube ich, auch eine historisch gewachsene Position. Ich kann mich als Kind noch gut daran erinnern, an diese großen Volkszählungskampagnen. Da sind Hunderttausende auf die Straßen gegangen, haben gegen die Volkszählung demonstriert. Und die Menschen, die damals demonstriert haben, sind entweder selber mit ihren Kids über Instagram, Facebook und WhatsApp verbandelt, ja, oder haben, wie gesagt, ihre Nachkommen auf diesen Plattformen. Es gibt da durchaus eine gehörige Portion an Doppelmoral in der deutschen Gesellschaft diesbezüglich. Ich halte Datenschutz dennoch vor Privatunternehmen als fundamentales Gut. Aber wir brauchen hier auch Grundlagen dafür, wie wir mit Daten umgehen. Und ich glaube, jetzt, wann ging dieser Weg zur digitalen Souveränität Deutschlands, wie es die Doro Bär genannt hat, das war jetzt so etwa vor einer Woche, ne? Mhm. Glaube ich.
Mit 142 Maßnahmen, oder das, dieses meinst du, ne?
Ja. Und ich denke mir nur so, danke, endlich. Endlich passiert da mal was. Endlich schaffen wir hier überhaupt mal Grundlagen. Und endlich begreifen wir, dass wenn wir mit Daten verantwortungsvoll umgehen und wenn wir diesen Schatz heben, zum Wohle der Allgemeinheit und nicht aus der Perspektive des Daten sind das neue Öl. Denn verdammt nochmal, was hat denn Öl diesem Planeten angetan? Ja, ohne Öl und Plastik und wofür Öl heute als Energieträger genutzt wird, wären wir nicht in der Situation, wo wir uns fragen müssen, können wir überhaupt diese Ziele mit 1,5 Grad Erderwärmung maximal einhalten? Ich halte, dieser Satz ist so töricht, Daten sind das neue Öl, weil es so eine gewinnmaximierende, ja, mir egal, was mit euren Daten passiert, mit euren Persönlichkeitsrechten etc. pp. Ich bin ein großer Freund des Kapitalismus, aber es ist eine Form des Kapitalismus, die ich mir persönlich für mich nicht vorstellen kann. Es ist auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, aber zu einem fundamentalen Nachteil von allen und zu einem Vorteil von ganz, ganz wenigen. Und deswegen bin ich so froh, dass wir hier jetzt ganz einfach mal Rahmenbedingungen geschaffen haben. Wie gesagt, ich kann da mich an bei allen Beteiligten und der digitalen Staatsministerin Dorobert echt nur bedanken, dass wir es endlich hinbekommen haben.
Sascha, das ist ein schwieriges Thema und jetzt am Ende habe ich mit Datenschutz auch noch eins im Grunde draufgelegt. Vielen Dank erstmal für die Einblicke und auch dieses Beispiel aus der Automobilindustrie und deine Meinung dazu, die, glaube ich, eine Menge Antworten geliefert haben, aber eben auch eine Menge Fragen offen gelassen haben, was klar ist und logisch. Vielen Dank bis hierher. Danke.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.